Denkduett. Geistreiche Impulse für dein Leben und deine Arbeit. Ein Podcast der Akademie 3.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Denkduetts des Podcasts der Akademie 3. Bei dem ich, Christoph Quarch, im Gespräch bin mit einem Menschen, von dem ich glaube, dass er uns allen etwas Wichtiges und Bedeutsames zu sagen hat. Und so auch in dieser Folge, bei der ich mich sehr freue, Albert Kitzler mir gegenüber sitzen zu haben. Albert hat schon eine interessante Biografie hinter sich. Nach seinem Jurastudium hat er erstmal als Anwalt gearbeitet, war dann 12 Jahre lang in der Filmbranche unterwegs, bevor er dann etwa ab dem Jahr 2000 mehr und mehr dem philosophischen Eros folgte und in die Vollzeittätigkeit als Philosoph übergewechselt ist. Er betreibt im schönen Reit im Winkel in den Bergen ein Haus der Weisheit, wo er Seminare anbietet. Man kann das sich anschauen oder auch buchen über seine Webseite Maß und Mitte. Dort findet man ein reiches, in meiner Wahrnehmung beeindruckendes Programm. Und so freue ich mich, ihn heute als Gesprächspartner begrüßen zu dürfen. Albert, herzlich willkommen.
Ja, hallo Christoph. Schön, dass wir mal zusammen uns hier in deinem Podcast treffen.
Wie gesagt, es freut mich auch sehr, denn ich habe ja auch nicht alle Tage das Vergnügen, sozusagen einen Profi oder einen Kollegen mir gegenüber sitzen zu haben. Und zumal einen, der im Bereich der Philosophie auch andere Schwerpunkte behandelt als ich selbst, allerdings Schwerpunkte, von denen ich glaube, dass sie tatsächlich sehr wichtig sind und das auch mit einem sehr weiten Horizont. Aber du bist eigentlich mehr unterwegs im Bereich dessen, was man vielleicht die Lebenskunstphilosophie nennen würde. Du bist eher ein praktischer Philosoph, jemand, der eben auch ganz konkret philosophische Lebenshilfe leisten möchte. Und als ich mich so vorbereitet habe auf unser Gespräch, da kam mir, ich weiß nicht warum, der gute alte Boetius in den Sinn, ein Philosoph der Spätantike, der einst ein bemerkenswertes Buch schrieb mit dem Titel »Trost der Philosophie«. Ich habe das vor langen Jahren mal gelesen, ich weiß aber nicht mehr, was drinsteht. Darum soll es auch gar nicht gehen. Aber Trost der Philosophie finde ich ein schönes Thema. Wir leben ja in einer Welt, in der viele Menschen orientierungslos sind, manchmal auch ängstlich in die Zukunft blicken. Vor dem Hintergrund deiner Erfahrung, Albert, kann die Philosophie heute Trost spenden?
Ja, konnte sie früher und kann sie auch heute noch. Übrigens, weißt du, dass der Alain Botton, unser Kollege aus England, der hat auch ein Buch geschrieben und hat den Titel übernommen, Trost der Philosophie.
Ach, das wusste ich gar nicht.
Ja, also in der Antike, das weißt du ja, gibt es eine richtige Literaturgattung, Trostbriefe. Mhm. Also tatsächlich kann die praktische Philosophie auch Trost spenden. Es ist nicht ihre Hauptaufgabe, sondern sie ist auch keine Akutmedizin. Das wäre ja eher so in dem Bereich des Trost, das Kind ist in den Brunnen gefallen, wir haben eine große Leiterfahrung gemacht. Und was kann die Philosophie dann tun? Also ihr Schwerpunkt liegt eigentlich der praktischen Philosophie, den die Persönlichkeit so zu bilden, so zu entwickeln, dass sie auf alles vorbereitet ist, damit der Aufprall nicht so stark wird und wir ihn tragen können. Mhm. Sie bereitet also vor, sie ist also wie so eine Salutogenese, die am besten im Zustand der Gesundheit sich darauf vorbereitet. Es kommen auch mal harte Schicksalsschläge und lerne sie jetzt schon tapfer zu ertragen. Da liegt der Schwerpunkt drauf und dann Persönlichkeitsentwicklung, die gar nichts mit aktuellen Leiterfahrungen zu tun haben. Aber tatsächlich hat sie auch eine Komponente, sie kann auch in Einzelfällen als Akutmedizin angewendet werden. Mir fällt ein, ich habe diesen schönen Brief des Plutarch, griechischer Philosoph, 2. Jahrhundert. Du weißt es für unsere Zuhörer vielleicht, den Trostbrief an seine Frau. Er hat 2, 3 Trostbriefe geschrieben. Übrigens Seneca auch. Verschiedene haben solche Trostbriefe geschrieben. An seine Frau, als eine der geliebten Töchter mit 2 Jahren plötzlich verstorben ist. Plutarch war auf Reisen und schreibt an seine Frau und tröstet sie. Ein wunderbarer, tief ergreifender Brief, weil das muss, so wie das geschildert wird, ein Engel gewesen sein. Mehrere Kinder hatten sie, aber die haben sie ganz besonders geliebt. Deshalb hat es der Verlust dieses, die Frau sehr getroffen. Und Plutarch erinnerte sie daran oder tröstete sie halt mit der Betrachtung, denkt nicht darüber nach, dass sie uns jetzt fehlt, dass sie jetzt nicht mehr da ist, sondern konzentriere dein Denken darauf, dass wir sie hatten, dass es ein großes Geschenk des Himmels war, dass wir sie erleben durften, dass wir ein solches Kind hatten, eine gewisse Zeit lang. Also sehr, sehr schön, also weg von dem Verlust, hin zu dem, was einem geschenkt worden war. Also man vergisst immer so die Freuden der Vergangenheit und konzentriert sich auf den Mangel, anstatt das Geschenk dankbar anzunehmen und sich dessen zu erinnern und sich damit über eine schwere Trennungszeit, Trauerzeit hinwegzuhelfen. Trauerzeiten sind aber unumgänglich. Sie haben auch einen großen, finde ich, Lerneffekt. Konfuzius sagte einmal, manche Menschen kommen erst in der Trauerzeit zu sich. Also sie führen zur Besinnung, zur Vertiefung. Aber sie sind natürlich schwer zu ertragen. Und ja, es gibt durchaus einige Argumente, die ich da verwende in solchen Situationen oder die ich an den Mann oder die Frau bringe. Die kommen von der Philosophie. Natürlich hat sich viel mit Tod und Vergänglichkeit auseinandergesetzt. Sie weiß da vieles sozusagen, was nicht nur in der Vorbereitung hilft, etwa Ängste vor dem Tod zu überwinden oder ganz abzulegen, sondern auch in dem Moment der Erfahrung des Verlustes darüber hinweghelfen. Aber das ist nicht ihre eigentliche Wirkung. Und sie sind da wie, ja, wie Trostworte. Sie könnten auch von einem Theologen kommen oder von einem Freund. Mhm. Das ist nicht ihr Schwerpunkt.
Ja, das wäre jetzt genau meine nachfolgende Frage gewesen. Was denn die spezifisch philosophische Art ist, zu trösten oder Mut zu machen, Menschen zu ermutigen? Ich denke dabei an eine Formulierung, die, glaube ich, von Sokrates stammt, der einmal im Zusammenhang auch des Höhlengleichnisses bei Platon sagt, die Aufgabe der Philosophie sei es, eine Metabolätes holes psyches einzuleiten. Das heißt, eine Umwendung der Seele. Damit meint er halt, ja, auch so eine mentale Arbeit, wenn man so will, vielleicht eine Neukonvertierung oder Neukalibrierung des eigenen Denkens, so der eigenen Wertsetzungen, dessen, was uns ängstigt, vielleicht auch der Gedankenmuster, die wir von alters her schon mitbringen und die sich bei uns eingebrannt haben, denn oft sind es ja die, die uns im Wege stehen und vielleicht auch das Ermutigende oder Tröstende übersehen lassen oder dergleichen. Also würdest du das auch so sehen, dass die philosophische Arbeit des Tröstens damit zu tun hat, dass wir den Blick auf die eigenen Denkgewohnheiten richten, um zu schauen, ob man dort neue Horizonte eröffnen kann, die dann für die Menschen trostreich sind?
Ja, das stimmt schon. Ich denke, Philosophie hat viel damit zu tun, Distanz zu schaffen. Und Distanz heißt eigentlich, aus der emotionalen Befindlichkeit der Situation herauszuziehen. Das ist natürlich umso notwendiger, wenn wir von Trauer übermannt werden. Wenn es dann gelingt, ihm ein bisschen Abstand zu gewinnen, ein bisschen den Betreffenden aus dieser tiefen Traurigkeit herauszuholen, ist das schon ein Gewinn. Und Philosophie schafft Distanz zu seinem Befindlichen, zu seinem Menschtum, als hätte man zwei Welten in sich. Ich vergleiche das öfters, man muss einen Philosophen in sich großziehen, der ab und zu den Menschen aus seiner Befindlichkeit herauszieht, von oben drauf guckt, ihn korrigiert und sagt, es ist vielleicht nicht so schlimm oder wir können das alles ertragen. Schön ist vielleicht ein Beispiel, was das aufzeigt, wie viel das wert hat, wenn man das schon im Vorhinein macht. Also es gibt eine berühmte Anekdote, ob die wahr ist, weiß man ja natürlich nicht. Nach all den Jahren ein Wort des Anaxagoras, Philosoph, Zeitgenosse des Perikles, Hochkultur Athen, 450 vor Christus, als man ihm die Botschaft vom Verlust seines Sohnes oder seiner Söhne, je nachdem nach Quelle, ob es eine oder zwei waren, die da gefallen waren, berichtete, verzog er keine Miene. Und da fragt man ihn, ja, wieso, du hast gerade erfahren, dass deine Söhne gefallen sind. Du scheinst so unberührt zu sein. Der war natürlich gar nicht unberührt, sondern sagte die berühmten Worte, ich wusste, dass ich Sterbliche erzeugt hatte. Hier ist einerseits der Trost drin, den man auch aktuell immer anwenden kann, zu sagen, einfach in die Erkenntnis zu gehen, wir wissen doch, dass wir, wie Platon sagte, wer dieses Leben wählt, will das werden und vergehen. Du wüsstest doch, dass alles vergänglich ist, dass wir hier im Wandel leben, dass das unser Lebensgesetz ist, dass es auch Verluste gibt, steckt da drin. Also an die Vergänglichkeit als allgegenwärtiges Phänomen zu denken und dass wir etwa alle sterben müssen, alle 8 Milliarden im Moment leben, sterben irgendwann, das kann tröstend sein. Also irgendwann trifft es jeden. Zum anderen zeigt es, er war darauf vorbereitet. Er hatte also ein philosophisches Bewusstsein von der Vergänglichkeit schon vorher erlangt. Dadurch konnte er, und dafür steht das Bild, dass er keine Miene verzog. Der war sicherlich tief traurig. Aber er behielt die Fassung. Er blieb bei sich. Er blieb in seiner Mitte. Geriet nicht außer sich vor Verzweiflung. Und darum geht es. Auch, wie die Alten sagten, auch der Weise wird krank und auch der Weise erlebt Trauer. Aber er kann sie tragen.
Das ist ja auch gerade bei den Stoikern dann in der späteren Zeit ein großes Thema, diese Ataraxia, die Gemütsruhe, die wir vielleicht auch als Gelassenheit beschreiben können, aber nicht Gelassenheit im Sinne von anything goes, so ist ja eh alles egal, sondern eben eine Gelassenheit, die aus einer Erkenntnis erwächst, aus einem tieferen Verständnis eben der menschlichen Lebenswirklichkeit, jetzt in dem Fall, über den wir gerade gesprochen haben, eben des Umstands, dass Menschen, ob wir wollen oder nicht, sterbliche Wesen sind, auch wenn vielleicht im Silicon Valley noch so viele Unsterblichkeitsfantasien gerade publik gemacht werden. Nein, irgendwie sind wir Menschen sterbliche Wesen, und wenn wir die Sache gründlich zu Ende denken, begreifen wir, dass das vielleicht auch ganz gut so ist, denn ein ewiges Leben wäre bei Licht übersehen ja doch irgendwie etwas Beängstigendes. Aber nochmal, es geht ja hier wirklich um so etwas wie ein Mindset, und beschäftige mich ja auch immer so ein bisschen mit Medizin, und gerade auch so in den medizinischen Diskursen wird gegenwärtig auch viel darüber gesprochen, wie wichtig es für die Resilienz von Menschen ist, dass sie ein der Salutogenese förderliches Mindset haben, eines, das sie eben in die Lage versetzt, tatsächlich auch mit Schicksalsschlägen oder Krankheiten umzugehen. Auch Epikur kommt mir in den Sinn, der ja zum Ende seines Lebens auch schwer krank war. Ich glaube, irgendwie ein Blasenleiden oder Nierenleiden hatte.
Koliken, ja.
Ja, aber trotzdem irgendwie die Freude am Leben ganz offenbar nicht verloren hat. Ja, das scheint schon, dass der Philosophie ja fast so eine Art heilende Kraft innewohnt, die aber von den Philosophen auch nur selten zur Geltung gebracht wird. Ein Wort fällt mir ein von einem amerikanischen Autor, ich glaube Ralph Waldo Trine heißt der, der gesagt hat, der Arzt der Zukunft wird ein Philosoph sein.
Das ist schön.
Was hältst du davon?
Da halte ich viel von.
Ja, warum?
Christoph, ich habe ein Buch geschrieben, Denken heilt, Philosophie für ein gesundes Leben. Also, dass unser Bewusstsein, unsere Denkgewohnheiten, unsere Ansichten, unsere Werte, unsere Weltanschauungen großen Einfluss haben, nicht nur auf unser seelisches Wohlbefinden. Wir machen uns die Ängste selbst, die Sorgen selbst. Die fallen gar nicht von außen dann. Nicht das Schicksal, was von außen kommt und wir nicht beeinflussen können, bestimmt unser Leben und unser Gemütszustand und unsere Fähigkeit, Glück und Freude zu empfinden, sondern was wir mit diesem, was da von außen kommt, gedanklich machen. Wie die Stoiker sagt, in dem Gebrauch unserer Vorstellung liegt die Gemütsruhe, der gute Fluss des Lebens, das Glück und die Freiheit. Also je nachdem, wie wir die Dinge in uns verarbeiten, werden Gefühle entwickelt, entweder positive oder negative. Und das Konzept der Stoa war, solche Haltungen, solche Vorstellungen zu gewinnen, dass am Ende immer etwas Gutes rauskommt, mindestens etwas Erträgliches an Gefühle. Und das funktioniert auch. Und von daher ist das Mindset sehr wichtig. Und was die Alten schon wussten, dass es da Beziehungen gibt, auch zur körperlichen Gesundheit. Also die sprachen von seelischer Gesundheit, weißt du, bei Plato, die gute, die schöne Seele ist auch die gesunde Seele. Harmonie im Körper, Ausgeglichenheit der vier Körpersäfte, das ist auch in der Seele herzustellen. Platon, Staat, eine Harmonie der Seelenteile führt zum glücklichen, gesunden Leben. Und sie wussten auch, dass diese Gesundheit vieles den Körper gesund macht. Sokrates sagte das einmal bei Plato. Es ist nicht nur so, dass ein gesunder Körper gut für den Geist ist, sondern ich bin eigentlich auch der gegenteiligen Meinung oder insbesondere der gegenteiligen, dass eine gesunde Seele auch das Beste ist, was man für den Körper tun kann. Und die Psychoneuroimmunologie liefert täglich neue Belege dafür, wie sehr unser Denken, unsere Art zu denken, unsere Gemütseinstellung, bist du im Zustand heiterer Gelassenheit oder bist du im Zustand dauerhafter Stress, die mit einer der wesentlichen Ursachen sind für alle Entzündungskrankheiten, über Herz-Kreislauf-Systeme, Krebs etc. etc. Und dass wir da ansetzen müssen, dass wir, wenn man Salutogenese, also dass wir da ansetzen, seelisches Wohlbefinden sorgen, das ist das Beste, was man auch für sein körperliche Wohlbefinden tun kann. Das gilt selbst für genetische Vorprägungen, wie man festgestellt haben. Die führen nicht automatisch dazu, dass sich auch eine Krankheit daraus entwickelt, aus einer genetischen Belastung, sondern es kommt von den Steuerungsmechanismen, und diese Steuerungsmechanismen, ob ein Gen angeschaltet wird oder eben still bleibt das Leben lang. Und das hängt sehr davon ab, wie positiv ich auf die Welt zugehe, wie ich mich zu mir selbst, zu anderen und zur Welt verhalte. Habe ich da ein gutes Verhältnis? Lebe ich also quasi in heiterer Gelassenheit? Ziel der praktischen Philosophie. Also, dass man sagen kann, nee, das ist alles gut so. Ich bin zufrieden, ich bin glücklich mit meinem Leben. Dann werden die auch nicht angetriggert. Umgekehrt, Stressbelastung, Sorgen, Ängste, wo ich nicht das Gefühl habe, dass ich in den besten mir gegebenen Möglichkeiten lebe, mich verwirkliche, mich fühle, mich spüre, nicht entfremdet lebe. Wenn das nicht der Fall ist, ich von Ängsten, Stress und so weiter getrieben werde, dann werde ich auch krank, körperlich auch.
Mir fällt dazu gerade ein antiker Arzt ein, ich glaube es war Antiphon von Athen, der an seiner Praxistür in Korinth die Worte stehen hatte, ich heile mit Reden oder ich heile mit dem Logoi, es kann auch Gedanken heißen. Und das war auch gar nicht so unüblich. Ja, eben auch die hippokratischen Ärzte haben immer gesagt, bevor man zum Mittel des Skalpells oder des Pharmakon greift, wende erst einmal das Therapeutikum des Wortes, des Denkens. Also da haben wir, glaube ich, in der griechischen Antike, in der hippokratischen Medizin auch eine Tradition, an die man sich heute langsam wieder zu erinnern beginnt. Vielleicht auch vor dem Hintergrund, dass das Gesundheitssystem, was ja so total Krankheit und Symptom fixiert ist, an seine Grenzen kommt, wenn es um solche chronischen Entzündungserkrankungen geht, wo wir eben sehen, ja, in der Tat, auch das Mindset. Die alten Ärzte sprachen von der Diätetik, der Kunst der rechten Lebensführung. Das spielt bei alledem eine Rolle. Aber wir machen natürlich auch die Erfahrung, die Arbeit am Mindset ist kein Sonntagsspaziergang. Das kann auch eine mühsame Arbeit sein, weil wir ja alle irgendwie auch mit Denkgewohnheiten ausgestattet sind. Ja, manchmal auch so mit liebgewonnenen Denkgewohnheiten, mit unseren Mustern, mit unseren Glaubenssätzen, die uns dann geradewegs im Wege stehen und möglicherweise eine resiliente oder unsere psychosomatische Gesundheit hinderliche Haltung entwickeln. Was können wir denn als Philosophen tun, wenn es darum geht, mit solchen von weit herkommenden, althergebrachten Prägungen konstruktiv umzugehen? Man kann ja nicht wegschneiden, so wie der Chirurg den Tumor entfernen kann. Ja, man muss ja irgendwie behutsam auch mit solchen Denkgewohnheiten der Menschen umgehen. Ist das die sokratische Methode, das Fragen, das als Absurdum führen? Oder wie gehst du mit deinen Gesprächspartnern um? Du machst ja auch sowas wie Einzelbetreuung von deinen philosophischen Kunden.
Vielleicht nochmal anknüpfen an den Zusammenhang von Denken und Gesundheit. Du weißt ja, die höchste Tugend bei den Griechen war die Sophrosyne, wird häufig als rechtes Maß oder Besonnenheit übersetzt. Und die Wortstämme sind so Phronos, Vernunft und Sos, gesund. Also das kann man auch als, ein berühmter Philologe hat das auch mal gesagt, als gesund denken verstehen. Und da ist anzusetzen, in der Tat kommen die meisten psychischen Leiden und Belastungen, die dann letztlich auch zu körperlichen Krankheiten führen, häufig durch Denkgewohnheiten, Wollensgewohnheiten, auch Verhaltensgewohnheiten, die tief eingeprägt sind, die man nicht immer sich selbst gebildet hat, sondern die häufig in der Frühkindheit einem eingeprägt worden sind. Das heißt, von dem Leiden, etwa von überzogenen Ängsten, Sorgen, Neid, Zorn, Eifersucht, Gier, was so als negative Affekte von den Griechen als Seelenkrankheiten angesehen worden sind, um davon loszukommen, muss ich, wie Buddha schon gesagt hat, wie bei jedem Leiden die Ursache kennen. Und das ist ganz medizinisch. Also ich kann die Symptome behandeln, dann kommen sie immer wieder oder ich behandle die Ursache. Also wir müssen feststellen, woher kommen die. Und da werden wir häufig als solche Muster finden. Solche tief eingeprägten neuronalen Verschaltungen, die dazu führen, in bestimmten Situationen bestimmte Gefühle oder bestimmte Stimmungen hervorzurufen. Ich ärgere mich immer dann, wenn, oder ich bekomme Angst immer dann, wenn, oder. Und da muss man die Ursache ausgraben und die liegt manchmal sehr tief oder sehr lange zurück, in frühkindlichen Prägungen meistens, dessen man sich gar nicht bewusst ist. Erkenne dich selbst führt also dazu, diese Ursache aufzudecken. Und habe ich die Ursache einmal erkannt, das meinte Buddha, dann habe ich auch den Schlüssel in der Hand, diese Ursache zu beheben, aufzuheben. Und dann, das geht aber nicht, indem ich sie erkenne. Freud hatte die gute, schöne Vorstellung, ich muss mir nur der Neurose und der Ursache der Neurose bewusst werden, dann ist sie schon geheilt. Da ist was dran, aber ich würde doch einen Schritt weiter gehen. Sie ist so dermaßen eingeprägt, normal eine, im Gehirn verankert, dass man dagegen steuern muss. Man muss sie ersetzen, eine schlechte Gewohnheit durch eine gute. Und das braucht auch Zeit. Es besteht zwar eine Neuroplastizität, das Gehirn kann alle neuronalen Verschaltungen ändern durch neue Zellverknüpfungen, aber das braucht Zeit. Es kann neue Zellen entstehen. Und diese Zeit, das wussten die Alten sehr gut, das heißt praktisch, wenn ich von einer Angst loswerden will, von einem Muster loswerden will, da muss ich ein Gegenmuster üben, 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 bis es eine neue Gewohnheit ist, die so stark ist, dass sie die alte überdeckt und Meistens kannst du sie gar nicht löschen. Sie sind in den Basalganglien verankert. Sie bleiben immer noch da, wie so eine Sprache, die du mal gelernt hast. Du kommst zwar aus dem Rhythmus, wenn du sie häufig sprichst, aber sie ist ja noch da. Also so wird sie dann überschrieben und das sind Übungsprozesse. Mhm. Und das ist der Prozess der Umwandlung, der Wandlung, der Transformation, der Persönlichkeitsentwicklung, der Selbstkultivierung, so kann man es nennen. Das setzt also voraus, ich muss mein Leiden erkennen, Buddha der Vierschritt, Leiden erkennen, Ursache aufheben und dann kommt der achtfache Übungspfad. Dann muss ich eben aufpassen, dass ich von diesem alten Muster loskomme, ein neues eintrainiere, mir auf die Finger haue, wenn ich ins Alte wieder verfalle. Wir kennen den alten Adam, da ist er ja wieder. Und dann komme ich im Laufe der Zeit, je nach Tiefe und Schwere der Prägung, dauert es mehr oder weniger Zeit, kann ich mich davon befreien. Und irgendwann ist dann da auch der negative Effekt, der belastende, die Angst oder die Sorge oder die Gier oder der Neid oder Zorn, ist ja auch verschwunden.
Aber da stellt sich jetzt natürlich nochmal eine wichtige Frage. Ich sag mal, wir können relativ treffsicher diagnostizieren, welche Denkgewohnheit oder welches mentale Muster, neurophysiologisch gesprochen, welche neuronale Verschaltung uns hinderlich ist, weil wir darunter leiden, weil sie uns Schmerzen bereitet, weil sie vielleicht tatsächlich psychische Erkrankungen, psychosomatische Symptomatiken generiert und dergleichen mehr. Und dann wissen wir, jetzt müssen wir irgendwie etwas ändern. Und dann in der Tat, denke ich, können wir auch mit Hilfe philosophischer Diskurse und philosophischer Gesprächsführung diese Gedankenmuster vielleicht identifizieren. Wir können vielleicht auch ihre Genese verfolgen. Aber die Frage, die sich dann stellt, ist ja, wo wollen wir denn eigentlich hin? Oder anders gesagt, was gilt es denn nun eigentlich einzuüben? Wo kriegen wir die Kriterien daher? Halten wir uns an, sagen wir, Weisheitslehrer, die sagen, diese oder jene Haltung solltest du ausprägen und wir trauen diesen Weisheitslehrern eine gewisse Autorität zu und folgen deswegen ihrem Weg? Ich denke, der philosophische Weg geht ja doch auch nochmal etwas anders. Du hast ja dieses berühmte Delphische Erkenne dich selbst zitiert. Ich verstehe das Delphische Erkenne dich selbst ein bisschen anders. Ich habe es immer so gedeutet, dass es dabei nicht so sehr darum geht, sagen wir mal so, die individuelle Prägung zu erschließen, sondern eher auch herauszufinden, was es eigentlich bedeutet, ein Mensch zu sein. Also diese Frage, was ist eigentlich das Humanum? Was liegt in unserem menschlichen Wesen, um vor dem Hintergrund eines Verstehens des Menschseins als philosophischer Weg dann eben auch die Kriterien zu gewinnen, an denen wir ermessen können, was ein gutes, ein glückliches, ein gesundes Menschsein ist. Also so ein bisschen diese griechische Idee der Arete, der Tugend, also das Verstehen dessen, was etwas seinem Wesen nach ist, um dann nach Maßgabe des Wesens ein dem eigenen Wesen angemessenes Leben zu führen. So habe ich mal das Projekt der griechischen Philosophie verstanden. Und dann geht es ja darum, wirklich auch etwas zu verstehen an der Welt, um dieses Verstehen auf unser eigenes Leben zu applizieren. Bei den Griechen, du hattest das Stichwort ja schon genannt, sehe ich es so, sie haben sehr schnell verstanden, dass eines der Grundprinzipien des gelingenden Lebens die Harmonie ist, dieses im Einklang sein mit sich selbst. Und dann haben sie gesagt, wenn das Prinzip ist, nachdem der ganze Kosmos funktioniert, nachdem ein jedes Lebewesen funktioniert, dann sind wir Menschen ja wohl gut beraten, gemäß der Natur selbst zu leben. Also dieses Zähnkataphysin von Heraklit bis Marc Aurel taucht es überall auf. Leben im Einklang mit der Natur. Könnte es sein, dass das auch eine Formel ist, die für uns Menschen heute in einer zunehmend denaturierten Welt hilfreich und förderlich ist?
Ja, davon kann man ausgehen, zumal sie sich nicht nur in der griechischen Philosophie, insbesondere in der stoischen, findet, sondern eigentlich auch sehr stark in der alten chinesischen Philosophie und im Grunde auch sehe ich das in der indischen Philosophie auch, die ja Buddha-Natur realisiert oder im Daoismus ganz, ganz stark ist es auch hin. Die nannten das dann Dao, aber wir können das durchaus mit unserem Verständnis, mit dem griechischen Verständnis von Natur identifizieren. Ja, was du zum Erkenne dich selbst gesagt hast, sehe ich auch immer, ich weise auch immer darauf hin, dass das eigentlich nicht die Tiefenpsychologie bedeutet, ursprünglich, sondern das stand da ja in der Vorhalle im Apollontempel etwa 100, 150 Jahre, bevor Sokrates diesen Spruch in das Zentrum seines Denkens gestellt hat. Es hieß genau, denke, dass du ein sterbliches Wesen bist, dass du im Verstand beschränkt bist, dass du mit Fehlern behaftet bist. Also diese Mensch, die Conditio sine, die Conditio humana, dass die damit gemeint ist. Allerdings, die Wendung kam eben dann mit Demokrit, Sokrates und wurde dann bei Platon im Staat, die Seelenteillehre etc., wurde sie dann ins durchaus auch ins Seelische, allgemein Seelische könnte man sagen, dann aber auch unter Berücksichtigung des individuell Seelischen, auch bei Aristoteles, Maß, Mitte ist bei jedem woanders, also da wird sie dann auch psychologisch. Aber sie hat viel weitere Bedeutung, als wenn ich jetzt nur jetzt Psychologie betreiben sollte. Kommen wir nochmal zurück zu der abschließenden Frage. Ja, diese Harmonie der Seelenteile, das mit sich im Einklang stehen, das wurde häufig verstanden eben mit seiner individuellen Natur und die ist Teil der umfassenden Natur. Das heißt, es geht darum, das natürliche Wachstum, Entfaltung und Entwicklung aller Lebewesen, das zu übertragen, was bedeutet das für den Menschen, den ja eine bestimmte Eigenschaft sehr deutlich von anderen unterscheidet, das ist die Vernunft. Und das kann man positiv sehen, wie wir Philosophen, aber es hat auch negative Konnotationen. Es hat uns zu einem Mangelwesen gemacht, weil wir durch das sehr starke, vernunftorientierte Denken uns von unseren Instinkten, quasi von dem Urgrund unserer Natur, entfernt haben. Und dahin wieder zurückzukommen, war das Ziel der Daoisten in China. Und ich denke, das hatte auch Zenon von Kition, der Begründer der stoischen Philosophie, der dieses Homologomenos Zen, das dann später von seinem Nachfolger ins Naturgemäße mit der Natur und sich selbst übereinstimmt. Das ist da eins übrigens gedacht worden. Also ist da auch wiederzufinden. Ich verstehe es neuzeitlich, die Antiken sind da nicht so drauf eingegangen. Du musst deine Anlagen entfalten und deine Schwächen und Defizite versuchen so in den Griff zu bekommen, Motiv des Wagenlenkers, bei Plato schon, dass sie nicht zu Leid führen oder nicht zu dauerhaften Leid, dass sich dann krank macht. Also insofern ist die individuelle Natur zu berücksichtigen, aber ich denke auch alle positiven Kategorien des gelingenden Lebens, wie Harmonie, wie Mitsein, gelingende zwischenmenschliche Beziehungen, Selbstwirksamkeitserfahrung, Erfahrungen sind in der Natur angelegt, nicht nur beim Menschen, sondern in allen Lebewesen. Die Stoiker hatten eine ganze Lehre rausgemacht, dass man da hinkommen, sich selbst aneignen, das kann man sagen, also so wie die Natur einen geschaffen hat, selbst Herr über sich zu werden, die Eukeiosis-Lehre, in sich, mit sich befreundet werden, in sich seine Heimat zu finden. Denn Glück und Unglück, Demokrit, da kam der Umschwung vom Erkenne dich selbst in die Psychologie, liege nicht in den äußeren Gütern, sondern in der Seele, also in deinem Seelenheil. Und Platon hat das ja so schön beschrieben, wie es darum geht, dieses vielköpfige Ungeheuer, Seele, von dem jeder Kopf die Alleinherrschaft anstrebt, versuchen in Harmonie zu bringen. Und hat gesagt, das, was du da in der Seele machst, ist eigentlich auch das, was ein Staat, ein Gemeinwesen machen muss. Es muss die verschiedenen Kräfte erstmal funktional zusammenführen, dass sie eine Hand in die andere arbeitet, aber auch, dass sie friedlich, harmonisch und selbsterfüllt miteinander zurechtkommen. Und das ist das, was du in deiner persönlichen Seele herzustellen hast. Und das ist wahrscheinlich einen naturgemäßen Zustand herbeizuführen. Wir sehen das auch in einer anderen Richtung, die aus dem Daoismus entstanden ist und dem Zen-Buddhismus, der letztlich auch dahin führen will, dass du an deine Wurzeln kommst, an deinen tiefsten Urgrund und aus dem heraus das Richtige tust, handelst, ohne nachzudenken, das Richtige tun, diesen Automatismus wiederzufinden, als wenn die verletzten Instinkte oder die abgeschnittenen Instinkte wieder zu ihrem Recht verhelfen, damit wir, wie die meisten Tiere in der Tierwelt, Maß und Mitte halten können, beispielsweise.
Ja, also eigentlich diese natürliche Intelligenz, ja, die in uns allen potenziell angelegt ist, zur Entfaltung zu bringen. Ein Punkt ging mir gerade noch durch den Kopf. Wir sind jetzt sehr stark auch bei der individuellen Gesundheit oder bei der individuellen Seele geblieben und hatten diesen Gedanken der Antike, der, das finde ich auch sehr spannend, weil du ja auch den Horizont wirklich weitest zu den fernöstlichen Weisheitslehren, auch ähnlich in den anderen Traditionen gedacht wird. Aber wir haben ja immer diese Idee, dass der Mensch schon irgendwie Teil einer großen kosmischen Ordnung ist, die sich durch alles hindurchzieht, die wir in der belebten Natur um uns haben, die wir genauso in uns finden, sodass so eine Art Kohärenz zwischen der individuellen Seele und der Weltenseele möglich und nicht nur möglich, sondern auch wünschenswert ist. Jetzt leben wir nun heute in einer Welt, in der wir unter dem Einfluss der globalen Ökonomie, auch unseres wissenschaftlichen Denkens, unserer Technik uns doch zunehmend von der Natur entfernt haben, man könnte sogar sagen denaturiert haben. Und diese Idee, dass die Natur für uns etwas Maßgebliches, etwas Richtungsweisendes sein könnte, für die muss man, glaube ich, heute erstmal wieder werben. Also dieser Gedanke von Descartes, der Mensch möge als Maître et Possesseur de la Nature die Herrschaft über die Welt antreten und sich die Natur nutzbar machen, sie zu seinen Gunsten ausbeuten, nicht nach Maßgabe der Natur, sondern nach Maßgabe unserer eigenen Interessen, der ist doch in der Weise, wie wir die Welt organisieren und auch unsere Gesellschaften organisieren, sehr stark ausgeprägt. Und wir sehen eben, und das bekommst du ja auch in der Praxis mit, die Menschen leiden darunter. Ist das für dich ein Challenge, ja, dass wir eben in einer Welt leben, die diese Entfremdung, vielleicht auch die Denaturierung des einzelnen Menschen durch ihre Einrichtung eher unterstützt, als dass sie, sagen wir mal, ein Umfeld bieten könnte, in dem ein gesundes, heiles Leben möglich ist?
Ja, leider nicht. Ja, in der Tat sehe ich das so. Wir haben zwei große Probleme. Durch die Entfernung von der Natur, durch die Entfremdung der Natur, durch die Vorstellung, wir müssen uns die Welt untertan machen, da gibt es ja auch den berühmten Bibelspruch, dass wir nicht nur die große Natur mit unseren technischen Möglichkeiten aus dem Gleichgewicht bringen, sondern wir selbst auch als Individuen häufig in Entfremdungen verfallen, den Wurzelgrund nicht mehr spüren und durch unser System, ja auch unser Wirtschaftssystem in den hochindustrialisierten Ländern immer höher, immer weiter, immer mehr materialistisch ausgeprägt, uns auch hier, denn die Natur ist nicht materialistisch, sie will leben, Leben schaffen, Leben entwickeln, zur Blüte bringen, aber dass wir uns von diesen Gedanken entfernen und hier kommt eben die negative Seite der Vernunft. Du kannst sie dafür einsetzen, unglaublich reich zu werden, unglaublich mächtig zu werden oder in der Gesellschaft eine hohe Stellung zu erreichen. Und viele Menschen werden von solchen Gedanken geknechtet. Sie setzen auf ein, es ist wichtig, in der Gesellschaft zu wirken, seinen Stand zu finden. Aber wenn du nur einseitig darauf setzt und alles andere dafür aufopferst, dann bringst du deine innere Natur aus dem Gleichgewicht, weil du mehrere Bedürfnisse hast. Wenn du glücklich oder wenn dein Leben gelingen soll, und danach sehnt sich jeder Mensch, darfst du nicht auf einen dieser Seelenkräfte, von denen Platon gesprochen hat, setzen, sondern du musst die Harmonie, wie Platon sich so schön ausgedrückt hat, du musst die Seelenteile untereinander befreundet und mit dem Ganzen befreundet machen. Und das kommt da aus dem Gleichgewicht. Man setzt einseitig auf eine Sache, vernachlässigt die anderen zwischenmenschlichen Beziehungen, Familie oder andere Fähigkeiten, die noch in einem schlummern, kreativer Art, wenn man etwa Karriere macht oder sein ganzes Leben dafür hingibt. Das sehen wir ja in den hochindustrialisierten Ländern häufig. Und wir sehen die Menschen auch darunter krank werden. Wir sehen auch, wie das System, das uns so viele Annehmlichkeiten geschaffen hat durch die technische Entwicklung, dieses immer höher, weiter und schneller irgendwie einimpft. Das ist eine Prägung, die von der Gesellschaft, von unserem Wirtschaftssystem ausgeht. Und wenn man sich der nicht entgegenstellt, wenn man sich da nicht gegen wehrt und der Druck ist sehr groß auf jedem Einzelnen, wird man seine Natur immer, wird man immer mehr entfremden. Sich wird man immer gestresster, immer irgendwie unzufriedener. Man verliert die Gelassenheit. Man ist immer mehr im Außen. Man zerstreut sich, kommt nicht in seine Mitte, findet nicht den Ruhepunkt in sich und findet nicht das, was die Stoiker so schön gesagt hat, den guten Fluss des Lebens. Man erreicht vielleicht hohe Ausschläge nach oben und nach unten in der Emotionalität, aber die sind dann ganz schnell vorbei. Und da streben die Menschen ja nicht danach, mal einen Moment Glück in die Luft springen zu können, sondern wonach die sich sehen, ist ein glückliches Leben, das heißt ein dauerhaft gut fließendes, sodass man sagen kann, nee, so wie es läuft rundum, ich bin mit mir zufrieden, es passt alles. Ja, hier und da gibt es vielleicht ein paar Probleme, wo gibt es die nicht, die wird es auch immer geben. Aber so das große Fluss, ich spüre mich, ich merke, ich wachse, ich entwickle mich, ich entfalte mich in den Bedingungen, in die ich geworfen bin, bestmöglich. Und das gibt ein gutes Gefühl. Und das wird vernachlässigt, ja, systematisch auch durch die Gesellschaft, durch die Verflechtungen industrieller, konsummäßiger Art, in die wir uns hineinbegeben haben. Mit dem Ziel natürlich, uns das Leben zu erleichtern, und das tut es auch an vielen Stellen, uns auch Möglichkeiten zu öffnen, die wir vorher nicht hatten, das tut es an vielen Stellen. aber es hat doch als Negativen, dass es uns in so ein Hamsterrad reinsetzt oder reindrängen will. Und das macht uns krank und das bringt uns wieder aus dem Gleichgewicht. Und was in der äußeren Natur zurzeit wir beobachten können, die Zerstörung, die findet auch in vielen Einzelseelen statt. Mhm. Aus den gleichen Gründen wahrscheinlich.
Das scheint fast, als ob da ein Resonanzprinzip wirken würde. Aber bei dem Stichwort Resonanz, die alten Griechen, und ich glaube, es ist bei den östlichen Traditionen auch nicht so viel anders, hatten ja aber auch die Idee, dass es auch eine positive Resonanz geben kann. Mir fällt bei der Gelegenheit das Wort von Dostojewski ein: Schönheit wird die Welt retten. Schönheit galt in der Antike als ein Therapeutikum für die Seele. Wäre das nach deinem Verständnis auch eine Weise, wie wir als Philosophen ansetzen können, vielleicht auch wieder die Augen zu öffnen oder den Versuch zu unternehmen für die Schönheit? Denn ja, natürlich, die Welt wird von uns zerstört. Aber wenn man genau hinschaut, ist die Natur oder auch die Welt, in der wir leben, immer noch unglaublich schön.
Ja, das ist natürlich eine andere Kategorie für den gleichen Sachverhalt. Wenn wir davon sprechen, natürliche Harmonie, gesundes Wachstum, die natürliche Ausgewogenheit in organischen Entwicklungsprozessen, daher haben wir die Idee der Schönheit, dieser Harmonie. Mhm. Und die ist verloren gegangen, die ist stark beeinträchtigt. Das heißt, der Weg hin, wieder auf Augenhöhe mit der Natur zu kommen, Respekt vor der allgemeinen, vor der uns umgebenden, wie vor der eigenen Natur zu gewinnen, um sie blühen zu lassen, um ihre Ökonomie und ihren Zyklus nicht zu zerstören, nicht zu gefährden. Das heißt, vor allen Dingen Harmonie herzustellen, vor allen Dingen die richtigen Proportionen waren, und Schönheit hat viel mit richtiger Proportionalität zu tun. Und Resonanz ist ein ganz wichtiger Begriff in dem Zusammenhang. Also ich denke, wenn du glücklich leben willst, musst du an zwei Stellen arbeiten. Insbesondere müssen zwei Bereiche gut bedient werden: gute zwischenmenschliche Beziehungen und Selbstwirksamkeitserfahrung. Das heißt, dass du dein Leben sinnvoll erfährst und in der Welt wirkst. Das erste aber, diese guten zwischenmenschlichen Beziehungen, das ist Resonanz erleben. Übrigens auch Selbstwirksamkeitserfahrung. Das heißt, die Welt erkennt an, was du geschaffen hast, dass du gut bist, ist auch eine Resonanzbeziehung. Mhm. Also in beiden wirkt die Resonanz ganz stark. Ich bin ein großer Bewunderer von Hartmut Rosas Buch Resonanz. Ich habe auch schon Seminare darüber gemacht, dass also recht nicht Echo-Verhältnisse, sondern tiefe zwischenmenschliche Beziehungen, wo Seele an Seele anrührt, dieses sich anrühren lassen und andere zu berühren. Das würde ich auch sagen, wo das geschieht, wo sie resonieren. Dann gibt es Augenblicke des Glücks, des tiefen Verstehens, der Auflösung, der Getrenntheit, Verbundenheitsgefühl, hier haben wir eine Urprägung, die zum Austrag kommt, wieder befriedigt wird, nämlich die embryonale Erfahrung des Einsseins mit einem anderen Menschen. Nach der sehnen wir uns immer. Deshalb sehnen wir uns nach Liebe, nach guten zwischenmenschlichen Beziehungen und brauchen sie auch zum Überleben. Und in diesen Momenten, wo das geschieht, wo Seele an Seele rührt, da würde ich auch sagen, schön war es. Wir sagen es ja auch, ne? Ach, schön war es. Ich habe mich mit dem unterhalten. Wir haben uns so tiefe Dinge gemacht. Ich habe ihn erlebt. Ich konnte nachfühlen, was er. Es war ein schöner Nachmittag. Ja, weil da das aufeinander eingehen, das sich gegenseitig verstehen, ist eine Ausrichtung, ist auch ein Moment, wo Schönheit entsteht. Jetzt nun nicht sinnlich erfahrbar, sondern mehr über die Gefühle. Es ist kein Werk, was dazu entspricht, keine Musik. Das ist vielleicht auch der tiefe Grund, warum die Musik bei Konfuzius in diesen unglaublich wichtigen praktischer Philosophie, die Wirkung hatte auf die Welt wie kaum eine andere, dass da bei Konfuzius die Musik eine ganz große Rolle spielte. Mhm. Neben dem Einüben, neben der Persönlichkeitsentwicklung, neben dem Bildungsideal, Selbstkultivierungsideal, hat gesagt, die Musik ist immer begleitend. Die sorgt dafür, dass alles in Harmonie gerät. Er selbst spielte zwei Instrumente und kannte über 300 Lieder auswendig. Und du weißt ja auch, dass man den Sokrates kurz vor seinem Tod antraf, als er die äsopischen Fabeln in Gedichte umschrieb. Und wie kommst du dazu, auf deinen alten Tage dann noch Dichte zu schreiben? Mache Musik. Ja, das hätte ihm ein Gott im Traum gesagt.
Apollon.
Ja, genau. Und er dachte immer, ja, ich mache ja nichts anderes als Musik, nämlich Philosophie. Mhm. Gibt es eine schönere Beschäftigung?
Platon sagt ja auch einmal, Philosophie ist eine Musenkunst, seine Akademie war ein Musenheiligtum. Und in der Tat, auch in der Philosophie, in einem philosophischen Gespräch, können wir etwas von diesem Zauber der musikalischen Harmonie erleben. Und lieber Albert, ich schaue auf die Uhr. Ich glaube, wir haben bei unserem Gespräch auch so ein wenig in unserem spielerischen Denkduett uns aufeinander eingespielt und hier und da diese schöne Resonanz erleben können. Und ich hoffe, dass ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch etwas davon habt spüren können, von der Schönheit, die wir hier in diesem Gespräch erleben durften. Hab herzlichen Dank, Albert, für deine Gedanken, für dein Mitdenken. Ich glaube, es sind wichtige Themen, die auch noch mal einmal deutlich machen, dass Philosophie eben keine Elfenbeinturm-Angelegenheit ist, sondern etwas, das wirklich mit unserer aller Lebenswirklichkeit zu tun hat. Schön, meine Freunde, dass ihr heute dabei gewesen seid bei diesem Denkduett. Und ich wünsche euch wie immer weiterhin gute Ideen und ein harmonisches Leben. Bis zum nächsten Mal. Servus.